Ich möchte am Anfang mit uns beten. Ja, Jesus, wir trauen auf dich allein, Herr. Wo sollen wir denn hingehen in unserem Leben? Nur du allein schenkst uns Leben, nur du allein schenkst uns Hoffnung und eine Perspektive über dieses Dasein auf der Erde hinweg. Und wir erheben deinen Namen. Du bist der König, der Retter, unser guter Hirte. Ich danke dir so sehr, dass wir deinen Namen verkündigen dürfen, dass wir an dich glauben dürfen, dir vertrauen dürfen, an deine Hand gehen dürfen. Herr, es ist so toll, dass das auch über diesem Jahr steht, Herr, dass wir auf dich schauen, dass wir auf dich warten, dass du wiederkommst, Herr, und dass du bei uns bist, dass du anwesend bist hier heute Morgen. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Wenn ich ärztlich unterwegs bin zu Patienten, habe ich einen Rucksack oder eine Tasche und da ist all möglicher Krimskrams drin und immer auch eine kleine Box mit Ampullen. Und ein Teil dieser Medikamente sind ja Gegenmittel. Deswegen habe ich die Predigt jetzt mal Antidot genannt, weil ich heute über ein Gegenmittel predigen möchte. Gegenmittel sind natürlich dafür da, bestimmte Zustände aufzuheben. Vergiftungen zum Beispiel oder Medikamenten, Nebenwirkungen, Drogenwirkungen. Und wenn wir dieses Bild von der Krankheit, der Vergiftung mal aus diesem medizinisch-weltlichen Bereich übertragen auf unser Leben, unser geistliches Leben, dann wissen wir, wenn wir von Weihnachten herkommen, da haben wir ganz viel drüber gesprochen, dass Gott definitiv das ultimative Antidot gegen unsere Verlorenheit gegeben hat in Jesus Christus, der gekommen ist, als der Gottmensch auf die Erde kam, in Armut, Niedrigkeit, Ablehnung erfahren hat, am Kreuz gestorben hat, weil er uns so lieb hat und hat dadurch die Macht der Sünde gebrochen. Das sagt uns die Bibel an vielen, vielen Stellen. Ich lese mal eine vor aus dem Römerbrief, Römer 6, die Verse 6 bis 8. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben Jesus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Und trotzdem beobachten wir ja, also trotzdem, dass wir sozusagen der Sünde gestorben sind und die Macht der Sünde durch Jesus gebrochen ist, trotzdem beobachten wir in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem Miteinander immer wieder, dass Dinge auftauchen in unserem Leben, Verhalten, Denken, Reden, dass Gott keine Ehre macht. Und ja, dafür gibt es Vergebung, aber könnte es nicht auch noch etwas geben, was dazu beiträgt, dass wir an der Stelle gottgemäßer leben, sozusagen ein Antidot, das uns Gott schenkt. Und da kommt jetzt diese Jahreslosung, die der Flo vorhin schon so angeteasert hat, ins Spiel, über die ich heute sprechen möchte. Paulus hat diese Jahreslosung, du kannst die mal einblenden, genau. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Am Ende des ersten Korintherbriefes geschrieben. Und er hat diesen Brief an die Gemeinde in Korinth eigentlich geschrieben, sogar auf Wunsch der Gemeinde. Das ist eigentlich ein Antwortschreiben, weil die diverse Probleme hatten, ihm Fragen gestellt haben, wie sollen wir das machen, wie sollen wir jenes machen. Und Paulus hat das beantwortet, aber darüber hinaus hat er ihnen noch einiges vorgehalten, was bei ihnen in der Gemeinde nicht in Ordnung ist. Er hat eine ganze Reihe von problematischen Entwicklungen angesprochen, der Christen in dieser Gemeinde damals. Da gab es zum Beispiel juristische Prozesse von Geschwistern gegeneinander. Also man könnte sagen, da ging es um Rechthaberei oder vielleicht auch um Habgier. Das gehört mir, das gehört mir. Es ging, in dem Brief wird auch unangemessenes Verhalten beim Abendmahl angesprochen. Wir feiern heute Abendmahl als ein Bekenntnis dafür, was Jesus getan hat. Und irgendwie in der Gemeinde damals haben sie das nicht mehr so richtig hingekriegt, das Abendmahl richtig zu feiern. Da brachten dann die Reichen ordentlich was, überhaupt irgendwas zu essen. Die Leute in der Gemeinde, die haben mehr oder weniger schauen müssen, dass sie überhaupt irgendwas zu essen haben, und die konnten da nichts mitbringen. Und das ist denen gar nicht irgendwie aufgefallen. Also da gab es eine Kluft zwischen Wohlhabenden und armen Leuten in der Gemeinde, so eine Ungerechtigkeit. Es gab in der Gemeinde Menschen, die hatten irgendwie noch ein sehr ungottgemäßes Verständnis von Sexualität und lebten das ganz frei aus. Das hat Paulus da offen angesprochen. Es gab in der Gemeinde Streitereien um Lehrthemen, um theologische Themen. Und das hat sogar dazu geführt, dass es so Grüppchenbildung in der Gemeinde gab. Da gab es die Gruppe um den, die Gruppe um den. Und die haben sich gestritten. Und es gab noch Menschen in der Gemeinde, die einen ganz starken Glauben hatten und aus diesem Glauben heraus eine Freiheit in vielen Dingen entwickelt hatten, wie sie leben konnten, und dann auf die Leute letztendlich herabgeschaut haben, die noch ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit Geboten und Dingen, von denen sie dachten, dass es vielleicht Gott nicht gefallen würde. Also starke im Glauben, die eine große Freiheit hatten, haben nicht Rücksicht genommen auf andere Menschen in der Gemeinde. Und so gab es so eine ganze Reihe von schwierigen Entwicklungen. Und am Schluss dieses Briefes steht diese Jahreslosung: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder wie es in anderen Übersetzungen auch heißt, soll von der Liebe bestimmt sein. Und ich stelle mal die These auf heute Morgen: Je mehr du liebst, desto weniger wirst du sündigen. Je mehr du Gott liebst und je mehr du Menschen um dich herum liebst, ist diese Liebe ein wirksames Gegenmittel gegen einen Lebensstil, der Gott nicht gefällt. Und eine Haltung, die Gott nicht gefällt. Als einer der Schriftgelehrten Jesus mal nach dem größten Gebot fragte, da hat der Herr Jesus geantwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und jetzt könnte man fragen, ja, ist das jetzt, was ist jetzt wichtiger, Gott zu lieben oder den Mitmenschen zu lieben? Aber im Grunde ist es ein und dieselbe Seite, also ein und dieselbe Medaille von der anderen Seite. Du kannst nicht Gott lieben, ohne die Mitmenschen zu lieben, und du wirst deine Mitmenschen nicht gottgemäß lieben können, ohne Gott zu lieben. Und wenn wir uns von Gottes Liebe bestimmen lassen, dann wird es auch dazu führen, dass wir einen guten Umgang mit den Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde haben. Das können wir auch in der Bibel nachlesen. Zum Beispiel steht das in Römer 13. Dort steht: Bleibt niemand etwas schuldig, was ihr jedoch einander immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz zum Beispiel sagt: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und die Jahreslosung für dieses Jahr 2024 fordert uns auf, alles, was wir tun, in Liebe geschehen zu lassen. Und ich möchte das mal in drei Punkten mit euch betrachten. Welche Liebe ist hier überhaupt gemeint? Wie bekommst du diese Liebe? Und angewandte Liebe ist der dritte Punkt. Welche Liebe ist gemeint? Jeder von euch kennt diesen Satz: Wahrheit, was ist Wahrheit? Das hat mal Pilatus gesagt, als Jesus vor ihm stand. Und was er damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass dieser Begriff, dieses Wort Wahrheit, irgendwie auch nur noch eine Hülse ist. Und jeder kann da hineinfüllen, was er selber für richtig hält. Was ist schon Wahrheit? Und ich habe so das Gefühl, dass man das mit diesem Wort Liebe auch machen kann. Liebe, was ist schon Liebe? Liebe ist kein eindeutiges Wort in unserer Sprache. Ich liebe meine Frau und ich liebe Bergsteigen und ich liebe italienische Antipasti. Wenn das jetzt alles immer dieselbe Liebe wäre, dann könnte Claire zu Recht enttäuscht sein. In der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, ist die Unterscheidung viel einfacher, weil es unterschiedliche Worte dafür gibt. Sogar sehr viele unterschiedliche Worte für Liebe. Und wenn hier von Liebe die Rede ist, dann meint die Bibel eine oder die vollkommene Liebe Gottes. Die Liebe, die sich aufopfert, die nicht das eigene Wohl sucht. Dort steht das griechische Wort Agape. Und wie ist diese Agape-Liebe gekennzeichnet? Das können wir auch in der Bibel nachlesen, in dem bekannten Abschnitt über die Liebe. Auch aus dem gleichen Brief und nicht ohne Grund hat Paulus gerade den Korinthern diese Verse mit in den Brief geschrieben, weil er ja weiß, dass die Korinther diese als Gemeinde ganz besonders brauchen, diese Liebe wieder zu finden und zu leben. Dort steht, dort lesen wir, diese Agape-Liebe Gottes, diese Liebe, sie ist geduldig. Diese Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. So ist also die Liebe Gottes beschaffen. Und ihr könnt euch zu diesen Begriffen geduldig, freundlich, neidlos, selbstlos, selbstbeherrscht, vergebungsbereit, sich über das Gute freuen und so weiter, auch das Gegenteil vorstellen und dann seid ihr ganz schnell bei dem, was uns jeden Tag in unserem Leben begegnet, in unserem persönlichen Leben, aber auch ganz drumherum bis hin zu dem großen Korinthern diesen Satz ins Stammbuch schreibt. Und wenn Paulus den Korinthern diesen Satz ins Stammbuch schreibt, alles bei euch geschehe aber in Liebe, dann heißt das, dass diese Agape-Liebe Gottes unsere Lebensart und das Motiv unseres Lebens sein soll. Also mit Lebensart meine ich das, wie wir leben, und mit dem Motiv meine ich, warum wir Dinge tun. Also Gottes Liebe kann unseren Charakter formen mit diesen Eigenschaften. Wie wäre es, wenn diese dort aufgezählten Eigenschaften mehr und mehr in unserem Leben real werden, Gestalt annehmen, unser Denken, unser Reden, unser Handeln, unser Begegnen miteinander prägen, sodass sie zu unserem Charakter werden. Das ist das, was Gott sich wünscht. Das ist das, was Paulus den Korinthern gesagt hat. Dann gäbe es bei euch nicht so viel Streit und nicht solche Dinge, wie ich sie vorhin aufgezählt habe. Und diese Liebe kann auch meine Motivation werden, Dinge zu tun. Mein Antrieb, Dinge zu tun oder auch zu lassen. Ja, es gibt ja auch Dinge, die wir vielleicht im Jahr 2024 lassen sollten. Und sie wird unser Motiv, weil wir zunächst mal wissen, dass jeder von uns, du und ich, selbst unendlich von Gott geliebt ist. Ich denke, was sich der Apostel Paulus für die Korinther wünscht, gilt genauso für uns, nämlich dass alle Menschen, die sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, dass sie durch diese Liebe geprägt werden. Und so wird die Liebe Gottes gleichsam zu einem Gegenmittel in unserem Leben gegen alles das, was Gott sich nicht wünscht. Wie bekomme ich nun diese Liebe? Zunächst mal muss man festhalten, wenn ich in mein Leben schaue, ich kann das nicht aus mir selbst heraus machen. Ich kann diese Liebe nicht selbst geben. Und das bestätigt uns auch die Bibel, die davon spricht, dass unser Herz einfach schlechte Motive hat von klein auf. In der Bibel heißt es, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an, und dieses Böse, das nimmt sich Raum, das greift um sich und das durchseucht unser Leben auch. Aber auf der anderen Seite sagt die Bibel auch, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Wann ist das immer so? Immer dann, wenn ein Mensch sein Leben Jesus öffnet und sagt, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ich glaube, dass du gestorben bist, auferstanden bist, lebst, wiederkommen wirst und dass du mir meine Lebensschuld vergibst durch deinen Tod am Kreuz. Immer dann, wenn Menschen so ihr Leben aufmachen, und die Bibel nennt es Bekehrung, Umkehr zu Gott, dann passiert das, dann schenkt Gott uns diese Agape-Liebe in unser Herz. Wir können also nicht sagen, wir haben die nicht, sondern sie ist da. Und sie ist wirksam in dir, denn nur dadurch, durch den Heiligen Geist, zeigt dir Gott die Herrlichkeit Jesu und sein Opfer, die Wahrheit über Jesus. Er zeigt dir das Wesen Gottes und dass er dich vollkommen liebt. Ich denke, das ist so die Grundvoraussetzung, dass wir verstehen dürfen, bevor wir uns über Liebe mit anderen und untereinander überhaupt beschäftigen, dass du verstehen sollst und darfst, dass Gott dich von ganzem Herzen in dein tiefstes Innere liebt, auch ohne Vorbedingungen. Also du musst jetzt nicht irgendwie denken, ich muss erst so und so und so werden, dann liebt mich Gott, sondern Gott liebt dich. In der Bibel heißt es ganz krass, wir sind geliebt, sogar als wir noch Feinde Gottes waren, in Römer 5, Vers 8. Also Sünder, Abtrünnige, Leute, die eigentlich von Gott nichts wissen wollten. Selbst zu diesem Zeitpunkt hat Gott uns von ganzem Herzen lieb. Und diese Liebe Gottes, die erweist er uns nicht nur dadurch, dass Jesus gestorben ist für jeden Einzelnen von uns, sondern er schenkt sie uns auch als Lebensart, als charakterprägende Liebe in unser Herz hinein. Und es ist letztendlich Jesus Christus selbst, der uns zeigt, was es heißt, Gott und Menschen zu lieben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus immer besser kennenlernen, dass wir seine Worte kennen, dass wir seinen Charakter studieren und dass wir sein Reden heute wahrnehmen, dass wir danach fragen, Jesus, was willst du? Wenn ich in einer dummen Situation bin, in einer schwierigen Situation, in einer Situation, wo ich ganz offen Gott sagen muss, da bin ich bankrott mit Liebe und Verständnis, das kriege ich nicht hin. Dann geh zu Jesus, bitte ihn, seine Liebe, seinen Charakter in dir groß werden zu lassen. Denn die Liebe ist ja ausgegossen in dein Herz. Bitte ihn, dir zu zeigen, wie Jesus in dieser Situation handeln würde und diesem Menschen zum Beispiel, mit dem du vielleicht ein Problem hast, begegnen würde. Oder dieser Situation, in der du nicht vorankommst. Und gib nicht einfach deinen menschlichen Impulsen nach, die vielleicht von Motiven und einer Art geprägt sind, die Gott gar nicht möchte, die nicht Jesus gemäß ist. Überhaupt ist es so, dass du selbst entscheidest, ob diese Liebe Gottes, diese Agape-Liebe aus deinem Herzen heraus wirksam wird. Aber du hast sie. Du hast sie. Und du entscheidest, dieses Gegenmittel gegen Egoismus, Lieblosigkeit einzusetzen. Im dritten Punkt möchte ich über angewandte Liebe sprechen. Es gibt ja angewandte Wissenschaften im Gegensatz zur Grundlagenforschung. Ich will Grundlagenforschung nicht schlecht machen, ohne Grundlagenforschung gibt es keine Anwendung. Aber das unterscheidet sich schon sehr stark. Jeder von euch, der so in Naturwissenschaften tätig ist, der weiß, dass es in den meisten Wissenschaften diese zwei Bereiche gibt. Ne? Und irgendwie belächeln die sich immer gegenseitig. Ne? Also die Praktiker denken, naja, was will man schon mit dieser ganzen Theorie anfangen? Und die Theoretiker sagen immer, was ihr da macht, ne? Ihr habt ja die wahren Tiefen des Faches gar nicht begriffen. Paulus spricht hier sozusagen auch von Theorie und Praxis, aber er legt den Fokus ganz stark auf die Anwendung. Er sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Agape-Liebe. Nicht alles, worüber ihr hier am Sonntag predigt oder redet oder diskutiert, sondern das muss und soll eine ultimativ lebensnahe Anwendung finden. Das muss in unser Handeln, in unseren Alltag hineingehen, sonst ist es, naja, Grundlagenforschung sozusagen und wird nie angewendet. Und er sagt den Korinthern, würdet ihr die Agape-Liebe in allem, was ihr tut, als Maßstab haben, dann hättet ihr diese ganzen Themen, die ich in diesem Brief aufschreiben musste, gar nicht. Dann wäre das nicht so bei euch. Ich habe mal auf dem nächsten Bild was Digitales gebastelt, Herzen ausgeschnitten. Ich bin kein großer Bastler. Und einfach mal so diverse Bereiche hingeschrieben, wo wir ganz klar, jeder an einer anderen Stelle natürlich mehr oder weniger, sehen, dass wir so ein Gegenmittel, dass wir Gottes Liebe als Gegenmittel zu all den negativen Entwicklungen und Dingen brauchen. Und ich will jetzt nicht diese ganzen Bereiche da durchgehen, aber gebe euch das mal so als Hausaufgabe mit, dass ihr mal überlegen könnt, in welchem Bereich gibt es denn ganz konkret, wir wollen ja nicht Grundlagenforschung betreiben, ganz konkret einen Punkt, wo ich diese Agape-Liebe mehr brauche. Und ich greife jetzt mal zwei raus. Nummer eins, wenn du mal eins weiterklickst, und noch eins, nehmen wir mal das hier. Ich bin mir sehr bewusst, dass wir hier in der EFG Ochsenfurt genauso, wir sind hier Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften, mit unterschiedlichem Temperament, mit unterschiedlicher Geschichte, wo wir herkommen, auch mit unterschiedlichen Träumen und Wünschen, geeignet für wir, aber unterschiedlich. Und das birgt immer Potenzial für Verletzung, für Ungerechtigkeit, für ja, ein ungutes Miteinander. Und gerade so als jemand, jetzt, der ich hier auch mal stehe für die Gemeindeleitung, tut es mir sehr von Herzen leid, wenn wir als Leitung auch vielleicht dem einen oder anderen Unrecht getan haben oder euch nicht wahrnehmen oder wie auch immer ihr gespürt habt, ja, ich werde nicht geliebt. Das soll nicht so sein. Und ich wünsche es mir sehr, dass wir hier in der EFG Ochsenfurt ja gar nie sowas erleben müssen wie die Korinther in einem Brief oder da, wo solche Dinge da sind, dass wir das durch diese Agape-Liebe Gottes ja verändern lassen. Dass wir wirklich einander lieb haben. Was heißt es konkret, wenn wir mitarbeiten in der Gemeinde? Vielleicht ist es einfach mal gut und wichtig, dass wir schauen, was tut dem anderen gut? Wie verhalte ich mich, dass nicht ich in dieser Mitarbeit glänze, sondern dass die anderen glänzen können? Muss es immer um mich gehen oder kann es nicht oder soll es nicht um andere gehen? Der andere Bereich, den ich mir mal rausgesucht habe, der ist der Arbeitsplatz. Das ist insofern spannend, weil der Arbeitsplatz von euch allen, der ist ja weit weg, der ist ja hier am Sonntag gar nicht präsent. Und da könnte es sein, dass du manchmal ein ganz anderer, eine ganz andere bist als hier. Und das soll auch nicht sein. Wie wäre es denn, wenn die Agape-Liebe, die in dein Herz ausgegossen ist, an deinem Arbeitsplatz genauso wirksam ist wie im Miteinander der Gemeinde? Dass du wirklich danach schaust, dass es den anderen an deiner Arbeit wohl ergeht. Und zwar so ein bisschen ohne Gegenleistung. Ne? Manchmal tun wir ja gute Dinge immer so im Hintergedanken. Das ist die Frage nach diesem Motiv, der Motivation, was ich vorhin sagte. Gott tut uns Gutes ohne Hintergedanken und ohne Gegenleistung. Und wir können auch anderen Menschen Gutes tun auf unserer Arbeit, ohne Hintergedanken und ohne Gegenleistung. Wir können barmherziger sein, miteinander umgehen, großzügiger umgehen. Ja, viele Bereiche, die hier noch da sind. Zum Beispiel hat Jesus auch mal an einer Stelle diese Agape-Liebe ausgedehnt, sogar auf Menschen, die uns nicht gut gesonnen sind. Die Bibel spricht von Feinden. Also wir sollen sogar Feinde mit dieser Liebe lieben. Das ist ultimativ herausfordernd. Aber wenn ihr mal so in euch geht und ihr überlegt, wie denkt ihr über Menschen, die ihr schwierig findet, die euch auch eine Last sind, wäre es nicht toll, wenn diese Agape-Liebe auch euer Denken über diese Menschen verändert und ihr anfangt, für sie zu beten, ihnen das Beste wünscht und ihnen Gutes tut? Das ist ja der Anspruch der Jahreslosung, denn es heißt ja, alles, was ihr tut, das ist nicht klein, das ist sehr, sehr groß. Paulus sagt nicht, überlegt mal, ob ihr nicht ein bisschen mehr Liebe zeigen könnt, sondern er sagt, alles, was ihr tut, geschehe aus dieser göttlichen Liebesmotivation heraus, aus dieser Liebeshaltung heraus. Und das ist schon richtig, richtig groß. Ich gebe euch mal diese Hausaufgabe einfach mit. Ganz am Ende möchte ich einfach, kannst du mal auf die nächste Folie klicken, den kleinen Kontext dieses Verses nochmal euch mitgeben, weil ich es auch schön finde, am Anfang eines Jahres den Vers davor, der eigentlich noch dazugehört, zu lesen. Dort sagt Paulus, seid wachsam, haltet unbeirrt an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark. Und dabei soll alles, was ihr tut, in Liebe geschehen. Ich möchte am Schluss mit uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass diese Liebe, mit der du uns liebst, auch in unser Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist und weil du in uns lebst, Herr Jesus. Das ändert alles. Und wir bitten dich, dass du unsere Beziehungen in allen unseren Lebensbereichen, dass du sie veränderst durch deine Liebe und dass du uns bereit machst, Herr, diese Liebe wirklich nach außen zu tragen, dass sie unser Merkmal wird, Herr. Du hast selbst mal gesagt, an dieser Liebe werden die anderen Menschen mich erkennen, an dieser Liebe, die ihr habt, werden sie mich erkennen. Herr, das wünschen wir uns für unser Leben in diesem Jahr, für unsere Stadt in Ochsenfurt, Herr, dass Menschen dich erkennen, auch weil wir sie lieb haben, Herr, mit einer echten, göttlichen, gottgeschenkten Liebe, Herr. Dazu bitten wir dich um deinen Segen. Amen.